Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine Ferienwohnung irgendwo in Wien. Eine von vielen. Von außen würde sie gar nicht auffallen. Doch hier steigen nicht nur Menschen im Urlaub ab, sondern Freier. Immer öfter findet Sexarbeit nicht mehr in offiziellen Bordellen statt. Die Anbieterinnen und Kunden vernetzen sich online und treffen sich in privaten Wohnungen oder Airbnbs. Und das ist illegal.
Also es ist für viele Frauen einfach mehr Selbstbestimmung. Aber natürlich birgt es halt auch wahnsinnig viel Risiko und Gefahren.
Wir sprechen heute über den Unterschied zwischen erlaubter und illegaler Prostitution in Österreich. Wir schauen uns an, wie hart die Behörden dagegen vorgehen und warum Betroffene diesen gefährlichen Weg trotzdem einschlagen. Birgit Wittstock, du bist hier im Standard in der Chronik-Redaktion und hast vor kurzem einen Artikel geschrieben in der Zeitung, bei dem ich aufschauen müssen habe, weil es da nämlich geht um sogenannte illegale Prostitution. Was bedeutet das? Wann ist Prostitution in Österreich denn illegal?
Im Grunde geht es darum, also Prostitution ist in Österreich nicht illegal, sondern erlaubt. Nur regelt jedes Bundesland, wo und was erlaubt ist, für sich selbst via eigenem Gesetz. Was aber in allen Bundesländern gilt, dass Prostitution in Privatwohnungen verboten ist. Wenn wir von illegaler Prostitution sprechen, sprechen wir von illegaler Wohnungsprostitution.
Das heißt, es geht da um Sexarbeit, die jetzt nicht, so wie man das kennt, in einem Bordell stattfindet, sondern das könnte überall sein. Das könnte meine Nachbarwohnung sein, einfach irgendeine Privatwohnung, eine Ferienwohnung, whatever.
Genau, also nicht in Prostitutionslokalen, die registriert sind, die unterliegen ja speziellen Bestimmungen, Kontrollen etc., sondern es geht wirklich darum, dass sich das alles in den Privatbereich verlagert und in Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen angeboten wird.
Mhm. Du hast jetzt lang recherchiert zu dem Thema, hast auch mit Menschen gesprochen, die so eine illegale Prostitution anbieten. Was sind das für Menschen? Wen hast du da getroffen?
Das sind, wir können sagen, wirklich zum großen Teil Frauen. Mhm. Also von momentan registrierten Sexdienstleisterinnen in Wien, die um die 2600 sind, sprechen wir von ungefähr 80 Männern. Also man kann davon ausgehen, ja, man kann eigentlich die weibliche Form verwenden, weil es sind großteils Frauen. Es sind überwiegend Migrantinnen aus Staaten wie Rumänien, Bulgarien, Ungarn. Slowakei ist auch noch groß vorne dabei. Ja, die das zum Teil auch aus Unwissen privat anbieten. Die Gesetzeslage in Österreich ist für viele nicht klar.
Mhm. Vor allem, wenn man möglicherweise auch die Sprache nicht spricht.
Ja, auch das ist natürlich ein Grund. Aber viele bieten das deswegen auch an, weil es in ihren Herkunftsländern legal ist, auf diese Art und Weise Sexdienstleistungen anzubieten. Und es ist ihnen nicht bewusst, dass das in Österreich einfach nicht erlaubt ist.
Mhm. Über das Rechtliche können wir dann vielleicht eh noch ein bisschen ausführlicher reden, aber mal ganz grundsätzlich Prostitution in einer Privatwohnung, wie läuft denn das überhaupt ab? Also wie finden dann quasi die Anbieterinnen und die Kunden, wie du gesagt hast, ich denke, man kann das so gendern in der Wirklichkeit, wie finden die zusammen?
Also grundsätzlich hat sich das alles ins Internet verlagert. Sowohl die Suche nach Wohnungen, die werden hauptsächlich über Airbnb und Booking.com einfach angemietet, beziehungsweise gibt es natürlich auch Privatwohnungen, die dazu angemietet werden. Und dann werden Inserate geschalten. Da gibt es mittlerweile eine ganze Auswahl an Plattformen. Der größte Anbieter in Österreich ist Booksusi, aber es gibt auch Kontaktbasar etc. Also das läuft über eine sogenannte Setcard, so ähnlich wie bei Models, wo angegeben wird, Details zum Aussehen, welche Dienste werden angeboten etc.
Also es gibt da wirklich Online-Webseiten, die so funktionieren wie Kleinanzeigenmärkte, wie eBay, wo Prostitution angeboten wird.
Genau, so wie früher analog im Basar inseriert wurde oder in der Kronenzeitung, wird das eben jetzt einfach online gemacht.
Hm. Und die Kunden reagieren dann auf diese Anzeigen und werden dann in die Wohnung eingeladen, fahren dann dorthin.
Wie läuft das dann ab? Also einfach total banal. Ja. Die Kunden und die Dienstleisterin wechseln dann meistens auf einen Kanal, meistens eben WhatsApp, machen da dann Details aus und je nachdem werden sie dann halt empfangen in dieser Wohnung.
Total banal, hast du es beschrieben. Diese Menschen, mit denen du gesprochen hast, die illegaler Prostitution nachgehen, die das machen, Was haben die dir erzählt, wie ihre Arbeit abläuft, wie man sich das vorstellen muss?
Die waren eigentlich sehr zufrieden mit ihrem Job. Also eine hat das, ich nenne sie jetzt Anastasia, hat das auch als eigentlich ihr Hobby bezeichnet. Besonders diese Frau war sehr selektiv auch in der Annahme ihrer Kunden und hat da sehr viel vorkontrolliert, war da sehr aufmerksam in Sachen Sprache, feine Nuancen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ihr die Kunden vorab Fotos geschickt haben, die ihr nicht gefallen haben oder auf irgendwelchen Praktiken insistiert haben, die sie halt komplett ablehnt, dann war für sie klar, die würde sie nicht mal einladen. Also ich glaube, je aufmerksamer die Frauen da auch selber filtern, desto sicherer sind sie natürlich. Und ich glaube auch, dass die Frauen, die das betreiben, sich dessen auch bewusst sind und da auch viel Vorsicht walten lassen, habe ich schon auch das Gefühl.
Dass man quasi sagt, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann sage ich sofort ab.
Wobei aber auch Anastasia erzählt hat, anfangs wollte sie auch irgendwie Hausbesuche anbieten. Und da, also das war die einzige richtig schlechte Erfahrung, die sie gemacht hat, dass sie oft wohin gerufen wurde und ihr wurde dann die Tür einfach gar nicht geöffnet. Also wo sie auch gemeint hat, sie versteht nicht mal den Sinn dahinter, aber das war jetzt so ziemlich das Schlimmste, was sie in ihren, ich glaube, sie betreibt es jetzt seit 4 Monaten in Wien. In diesen 4 Monaten war das so Worst Case.
Mhm. Das heißt, sie hat quasi, nehme ich an, auch Glück gehabt mit ihrer Situation.
Würde ich so meinen, ja.
Mhm. Und finanziell ist diese Anastasia zufrieden mit der Situation?
Ja klar, für die ist das sehr einträglich.
Wie verbreitet ist die Form der Prostitution jetzt konkret in Österreich? Gibt es da Zahlen dazu? Kann man das festmachen?
Genaue Zahlen gibt es nicht. Auch die Polizei ist da auf Schätzungen angewiesen. Was aufgefallen ist, es gab 2019 vor der Corona-Pandemie waren es ungefähr 40 Anzeigen in Wien wegen illegaler Wohnungsprostitution. Die Hochzeit war 2021, da waren es über 800 und jetzt ist es so mit Stand Ende Mai um die 300. Also auf der einen Seite muss man sagen, die Polizei ist sensibilisiert und arbeitet in diesem Bereich jetzt auch mehr. Deshalb gibt es natürlich auch mehr Anzeigen. Nichtsdestotrotz sieht man, dass die Zahl der Angebote auch steigt, obwohl es illegale Wohnungsprostitution auch schon vorher gegeben hat. Also das Angebot hat es grundsätzlich immer schon gegeben, aber es ist auf jeden Fall im Steigen.
Jetzt sind wir wieder oder schon bei Anzeigen bei der Polizei und wie gesagt, das Thema ist illegale Prostitution. Warum ist denn das überhaupt verboten in Österreich?
Grundsätzlich ist das deswegen verboten, weil man natürlich diesen Bereich auch kontrollieren will. Die Exekutive will Kontakt halten zu den Frauen und zu den SexdienstleistungsanbieterInnen. Einfach auch deswegen, um Menschenhandel zu unterbinden, um Gewalttaten aufspüren zu können. Ja, um da einfach einen besseren Einblick und Überblick über die Szene zu haben.
Also zusammengefasst, um in dem Narrativ jetzt die Sicherheit der DienstleisterInnen zu gewährleisten.
Zum einen um die Sicherheit der DienstleisterInnen. Natürlich ist auch hier Gesundheit ein Thema, weil die Frauen müssen sich ja registrieren und regelmäßige Untersuchungen machen. Auch das wird kontrolliert. Zum anderen wird aber auch um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten kontrolliert.
Du hast gesagt, es gibt Anzeigen in dem Bereich. Wer zeigt denn das dann an? Die Kunden oder wer?
Zum einen zeigen tatsächlich laut Polizei auch Kunden an, weil es auch hier umgekehrt zu Übergriffen kommt. Also es ist nicht nur gefährlich für die Anbieterinnen, sondern anscheinend kommt es auch vor, dass Kunden bedroht werden. Zum anderen kommen auch immer mehr Anzeigen aus der Branche, weil Rotlichtlokalbetreiber massive Einbußen erleiden durch diese Konkurrenz. Die sehen dann ihre ehemaligen Mitarbeiterinnen auf diversen Plattformen und zeigen die dann bei der Polizei an.
Wie reagieren denn jetzt ganz konkret die Behörden, die Polizei auf dieses Phänomen? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie die da vorgehen und welche Strafen da auch im Raum stehen?
Also ich kann das jetzt mal für Wien sagen, weil das, wie gesagt, jedes Bundesland anders regelt. In Wien ist es so, dass es da eben ein Einsatzteam gibt von 4 bis 6 BeamtInnen, die recherchieren, Inserate, Annoncen, Anzeigen und da wird dann von verdeckten Ermittlern eben Kontakt aufgenommen zu den Frauen und wenn die dann eben zu dieser Wohnung fahren, gibt es dann dort eben einen Einsatz. Grundsätzlich ist das so, dass die Frauen pro Delikt mit bis zu 300 Euro gestraft werden können. Als Delikt gilt zum Beispiel eben das Angebot per se mal, illegale Wohnungsprostitution. Dann zum Beispiel, wenn die Frau die grüne Karte, sprich die Gesundheitsuntersuchungen nicht gemacht hat, wenn sie nicht bei der Polizei registriert ist. Also das kann sich läppern auf bis zu 1.000 Euro. Gleichzeitig geht aber auch eine Anzeige an den Vermieter bzw. Wohnungsbesitzer. Die kann teurer sein, nämlich zwischen 400 und 1.000 Euro. Plus, was auch passieren kann, vor allem bei Vermietern, dass der Verlust der Wohnung droht.
Das heißt, da steht dann auch im Raum, dass die Möglichkeit, diese Wohnung zu nutzen, für die Dienstleistungen dann auch wegfällt.
Nicht nur für die Frau, sondern eben auch für die Person, die die Wohnung an die Frau weitervermietet hat.
Mhm. Diese Frauen, mit denen du da gesprochen hast, wie haben die das begründet, dass sie eben so ihre Dienstleistungen anbieten, obwohl es eben verboten ist, illegal?
Also das hat vielerlei Gründe. Zum einen bleibt den Frauen natürlich viel mehr Geld übrig, weil zum Beispiel Miete in einem Laufhaus, also da muss man einige hundert Euro pro Woche berappen und in einer Privatwohnung, natürlich muss die auch bezahlt werden, aber es ist definitiv kostengünstiger für die Frauen. Zum anderen ist dann natürlich auch die Flexibilität ein Thema, die Unabhängigkeit. Im Optimalfall gibt es keine Vorgaben, wie viele Kunden sie pro Tag abfertigen müssen, welche konkreten Dienstleistungen sie anbieten müssen etc. Also es ist für viele Frauen einfach mehr Selbstbestimmung in der illegalen, also in der Wohnungsprostitution.
Das hört man ja auch in anderen Bereichen manchmal, zum Beispiel bei so Plattformen wie OnlyFans, dass es so quasi auch um Empowerment geht, um zu sagen, ich bin unabhängig, ich kann in der Branche machen, was ich will und hänge nicht ab eben von BordellbetreiberInnen oder Ähnlichem.
Im Optimalfall mag das so sein, ja. Aber natürlich birgt es halt auch wahnsinnig viel Risiko und Gefahren.
Kannst du über die Gefahren noch ein bisschen reden? Also was ist das größte Risiko?
Natürlich auf der einen Seite Menschenhandel, also alles, was im Verborgenen passiert, ist nicht zu kontrollieren. Ich habe auch mit Gerald Tatzkan zu diesem Thema gesprochen. Der leitet im Innenministerium die Abteilung für Menschenhandel und Schlepperei. Und der sagt dezidiert, dass einfach ganz viele Frauen, die in der Sexdienstleistungsbranche arbeiten, irgendeiner Form von Gewalt ausgesetzt sind, sei das jetzt psychischer Druck oder tatsächlich auch physische Gewalt. Und natürlich ist das in einem Bereich, der nicht kontrolliert werden kann, noch wesentlich gefährlicher. Im legalen Bereich haben die Frauen ja regelmäßig Kontakt zur Exekutive, weil die Beamten regelmäßig kontrollieren, beziehungsweise auch zur MA-15, wo die Gesundheitsuntersuchungen stattfinden. Das heißt, natürlich werden sich nicht alle offen an die Polizei wenden, aber es besteht immer die Möglichkeit. Wenn das aber im Verborgenen, im illegalen Bereich stattfindet, werden die Frauen nicht quasi sich selbst anzeigen bei der Polizei. Also ist das Risiko einfach wesentlich höher.
Mhm. Aber das klingt ja dann fast schon so, wenn man so darüber redet, als wäre quasi die Arbeit in einem Dienstleistungsbetrieb, in einem Bordell oder Ähnlichem, als wäre das so quasi die sichere Variante. Aber hört man da nicht auch ganz oft Geschichten, dass da von den Betreibern, Betreiberinnen Gewalt ausgeht, von Zuhältern, dass das eben auch ein sehr gefährliches Umfeld ist?
Ist es sicher auch, ja. Ich meine, was ich gehört habe, ich habe mich ja auch im Bereich der Lokalbetreiber umgehört. Was anscheinend gestiegen ist, ist die Praxis, dass den Frauen jetzt die Hälfte des Einkommens abgenommen wird. Das ist natürlich auch total illegal, das fällt unter Zuhälterei. Was viele Betriebe aber anbieten, ist zum einen die Infrastruktur, dann eben auch zum Beispiel den roten Knopf, den die Frau betätigen kann, sollte ein Kunde übergriffig werden. Sowas hat sie natürlich zu Hause überhaupt nicht.
Also das ist in den Zimmern dann installiert?
Genau.
Okay.
Beziehungsweise es gibt ja auch Frauen, die das dann tatsächlich in ihrer Privatwohnung machen, wo der Kunde dann weiß, wo diese Frau wohnt. Ja. Also das ist schon alles sehr riskant.
Mhm. Also es hat beides quasi Chancen und Gefahren.
Ja, genau. Es hat alles, also beide Seiten haben ihre Risiken und Vorteile.
Ja. Habe ich das vorher richtig verstanden, dass du gesagt hast, dass Corona eine Rolle gespielt hat bei der ganzen Entwicklung, dass sich das mehr in Privatwohnungen verlagert?
Ja, Corona hat das auf jeden Fall extrem befeuert. Also aufgrund des Betretungsverbots. 2020 durften ja dann die Frauen einfach überhaupt keine Sexdienstleistungen anbieten, haben aber gleichzeitig die meisten keinen Anspruch auf Zahlungen aus dem Härtefonds gehabt. Mhm. Und das hat zu einer Riesenkrise geführt und viele Frauen sind wieder in ihre Herkunftsländer zurückgegangen, aber viele sind halt auch in die Illegalität gewechselt und sind dort geblieben.
Ja. Wir sprechen da jetzt immer von legaler und illegaler Prostitution und für jemanden, der sich nicht gut mit dem Thema auskennt, ist das dann immer ein bisschen verwirrend. Du hast gesagt, rechtlich sind in Österreich die Bundesländer zuständig und dass Prostitution prinzipiell nicht verboten ist, nicht illegal ist. Aber gibt es nicht in anderen Ländern auch Regelungen, wo das komplett verboten ist? Also hast du dir den ganzen Bereich in deiner Recherche jetzt auch angeschaut?
Ja, also es gibt das nordische Modell. Das wird in Skandinavien, aber auch in anderen Ländern wie Kanada, Frankreich, Irland, Island etc. praktiziert. Da ist das Anbieten von Sexdienstleistungen grundsätzlich verboten, aber es werden nur die Kunden gestraft, nicht die Frauen. Mhm. Ich habe das bewusst in dieser Geschichte jetzt rausgelassen, weil das einfach nochmal eine Riesendebatte eröffnet. Ja. In Österreich hat sich der Staat, die Politik und offenbar auch die Gesellschaft dazu entschieden, Prostitution zu erlauben. Das hat Vor- und Nachteile, aber es ist einfach gesetzlich momentan so gegeben. Also der Vorteil ist sicher, dass alles, was im legalen Bereich stattfindet, einfach auch besser kontrolliert werden kann und für mehr Sicherheit gesorgt werden kann. Weil es heißt ja nicht, dass in den nordischen Ländern findet ja deswegen nicht keine Prostitution mehr statt. Nur eben unter ähnlichen Bedingungen wie bei uns die illegale Wohnungsprostitution, die man eigentlich verhindern will, weil sie so riskant ist.
Ja. Und deswegen ist diese aktuelle Entwicklung, diese Verlagerung in die Illegalität auch in Österreich jetzt eben so gefährlich.
Genau.
Ja. Was war denn dein Fazit aus deiner Recherche? Also was nimmst du dir da am Ende mit, diese Verlagerung in den Privatraum, vor allem wenn du auch mit den betroffenen Menschen, die das machen, gesprochen hast? Denkst du, überwiegen da die Chancen oder überwiegen die Gefahren am Ende des Tages?
Also für mich persönlich ist das jetzt schwierig, da ein Fazit zu ziehen, weil die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die haben das erst relativ kurze Zeit ausgeübt und einfach bislang, ich möchte sagen, vielleicht auch Glück gehabt, dass sie in keiner wirklich unangenehmen Situation waren. Und gleichzeitig vertraue ich da auf ExpertInnen wie zum Beispiel Stefanie Dojnova, die ist die Leiterin von Sophie. Das ist ein Beratungszentrum für SexarbeiterInnen von der Volkshilfe. Und die sagt, es ist sehr riskant. Der bereitet das wirklich auch Kopfzerbrechen und Sorgen, auch weil sie die Frauen ganz schwierig erwischen. Früher waren die eben in der aufsuchenden Sozialarbeit tätig. Jetzt kann man die Frauen, also im virtuellen Raum erreicht man die einfach auch viel schwieriger, um sie zu informieren, um zu schauen, wie geht's denen, was haben sie für Probleme, wie kann man ihnen helfen. Ja, die Polizei argumentiert ähnlich. Ich denke, das sind Einschätzungen, auf die man sich verlassen kann.
Und dass wir da vielleicht mit einem positiven Ausblick auch enden können. Das heißt, es gibt da auch SozialarbeiterInnen, die vor allem auch um die Aufklärung jetzt bemüht sind, um eben den Betroffenen die rechtliche Situation aufzuzeigen und auch Alternativen möglicherweise.
Genau, also Sophie ist da jetzt auch sehr aktiv. Die haben ihre Arbeit jetzt auch zum Teil in den virtuellen Raum verlagert und betreiben quasi ihre aufsuchende Sozialarbeit virtuell, schreiben die Frauen auf den Plattformen an, also mehrsprachig natürlich, und versuchen einfach wieder diesen Kontakt und das Vertrauensverhältnis herzustellen, um eben zu informieren und bei Problemen helfen zu können.
Du hast vorher schon gesagt, das Wichtige bei dem Thema ist vor allem auch die Aufklärung. Und wie man gesehen hat, ich habe nicht gewusst, dass es illegale Prostitution in Österreich gibt. Jetzt bin ich gescheit. Also vielen Dank dir, Birgit Wittstock, für die Aufklärung.
Gerne.
Und hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über noch mehr Widerstand gegen Joe Biden in den USA und über Tipps für sehr heiße Tage in Wien. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und können uns noch mehr Menschen finden. Und wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, auf dem NATO-Gipfel in Washington wurde ein langfristiges Unterstützungspaket für die Ukraine festgelegt in Höhe von 40 Milliarden Dollar. Viel wichtiger ist aber, dass die Unterstützung damit abgesichert ist, auch wenn im Herbst Donald Trump US-Präsident wird und direkte Militärhilfen seines Landes an die Ukraine einschränkt. Außerdem sollen die lange erwarteten F-16-Kampfjets jetzt tatsächlich auf den Weg in die Ukraine sein und auch neue Luftabwehrsysteme wurden in Aussicht gestellt. Zweitens, die Unterstützung der Demokratischen Partei für Joe Biden bröckelt weiter. Jetzt hat erstmals ein demokratischer Senator Biden offiziell zum Rückzug aufgefordert, nämlich Peter Welch aus dem Bundesstaat Vermont. Weniger eindeutig gibt sich die Grande Dame der Partei, Nancy Pelosi. Ironischerweise sagt sie in einer TV-Sendung namens Morning Joe, dass Biden nun bald eine endgültige Entscheidung treffen müsse. Und dann hat sich auch noch George Clooney zu Wort gemeldet, der berühmte Schauspieler, der auch Großspender der Demokratischen Partei ist. Er sagt, ich liebe Joe Biden, aber wir brauchen einen neuen Kandidaten. Drittens, Football might be coming home now, wie englische Fußballfans gern vom möglichen Titelgewinnen sagen. Denn England hat gestern Mittwochabend im vorletzten Spiel der Fußball-Euro überraschend gegen die Niederlande gewonnen. Endstand 2:1. Jetzt bleibt also nur noch das große Finale und da gehen mir langsam die Superlative aus mit zwei Fußballgiganten, England gegen Spanien. Das letzte Spiel der Euro steigt am Sonntag um 21 Uhr. Und viertens, ein wichtiger Tipp für die noch aktuelle Hitzewelle in Österreich, insbesondere im Osten und in Wien. Gestern hatte es immerhin bis zu 34 Grad. Und da ist jetzt auch eine Diskussion ausgebrochen, ob man bei solchen Temperaturen noch lüften soll oder besser nicht. Ein Experte meint, wenn tagsüber die Fenster zubleiben, dann erreicht der Kohlendioxidgehalt in der Luft gefährlich hohe Werte. Deswegen soll man auch bei über 30 Grad noch lüften. Andere Experten sagen, in ein- oder zwei-Personen-Haushalten wäre das absoluter Blödsinn. Natürlich kann man die Luftqualität zum Beispiel mit einem Hygrometer im Auge behalten und bei viel Luftfeuchtigkeit oder eben schlechter Luftqualität kurz mal lüften. Generell gilt aber, über Nacht ordentlich lüften und tagsüber besser Fenster, Vorhänge und Rollos schließen. Wer noch mehr Tipps braucht, wie super heiße Sommertage erträglicher werden, die oder dem kann ich die aktuelle Replay-Folge unseres Podcasts Besser Leben empfehlen. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und auch in den Shownotes von Thema des Tages. Die aktuellsten Updates, alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen, können Sie wie immer auf derstandard.at nachlesen. Und wenn Sie Feedback, Anregungen oder andere Dinge haben, die Sie dem Standard-Podcast-Team sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. An dieser Folge von Thema des Tages haben meine KollegInnen Margit Ehrenhöfer, Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Liebe ZuhörerInnen, Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Baba.